vorm Buch.
Die Caroline Wahl Show.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Wahlsendung. Es sind jede Menge Wahlen gewesen und kommen jetzt auch noch. Amerika hat gewählt. Deutschland wird wieder wählen nächstes Jahr. Und deswegen haben wir beide uns gesagt, das können wir nicht unkommentiert stehen lassen und machen eine Wahlsendung, eine Wahlshow. Wir haben extra einen großen Beamer besorgt, damit wir hier hinter uns dann auch auf den Bildschirm tippen können und die neuesten Entwicklungen verkünden.
Du meinst ein Whiteboard?
Ein Whiteboard, genau. Und haben aber dann gedacht, wir brauchen noch ein bisschen was mit Büchern, weil wir sind ja ein Literaturpodcast. Und haben dann uns dann entschieden, die Bücher von Caroline Wahl vorzustellen. Da-da-da-da! Ist das okay so?
Auf jeden Fall.
Ja? War das ein guter Einstieg für das Superwahljahr?
Ja, wir neigen uns ja eher dem Ende des Jahres zu und haben uns gedacht, dass Caroline Wahl eigentlich eine super Wahl ist als Weihnachtsgeschenke, würde ich sagen. Da kann man wenig falsch machen.
Ja, und wir hatten ja tatsächlich die 22 Bahnen, die ich jetzt gelesen habe, hatten wir schon mal in der Show.
Ja, die haben wir aber in den Live-Podcast vorgestellt, beziehungsweise der Alex Bücken hat die vorgestellt.
Ja. Bei unserer letzten, bei einer der letzten Shows von den Bücken Ultras, den Hardcore-Bücher-Hools. Und mich hat das so animiert, dass ich gedacht habe, ich muss das Buch jetzt mal lesen, weil es klang so toll. Ich habe es gelesen. Kurzer Spoiler, ich fand es toll oder finde es toll. Und du hast dann gesagt...
Ja, wenn du die 22 Bahnen gelesen hast, nehme ich natürlich Windstärke 17.
Und was das alles mit den amerikanischen Wahlen zu tun hat, kann ich euch auch verraten.
Nichts.
Gut, sind wir uns da schon mal einig. Eigentlich müsste ich anfangen, ne? Mit einem kurzen...
Ja, du müsstest auf jeden Fall anfangen. Wobei, ich fand es ja witzig, dass du ganz entsetzt warst, als ich das Buch gekauft habe und du meintest, nein, du kannst nicht als erstes den Band 2 lesen. Und ich habe es gar nicht so empfunden, dass das Band 2 ist. Ich würde definitiv sagen, dass Windstärke 17 auch ohne 22 Bahnen existieren kann, weil ich habe die 22 Bahnen nicht gelesen. Kann mir so ungefähr vorstellen, was darin passiert. Da gibt es einen Kurzzusammenriss, also...
Kurzzusammenriss?
Ja, eine Zusammenfassung. Und außerdem ändern sich ja auch die Protagonistinnen nicht wirklich, aber die Erzählweise. Insofern kannst du mal starten, weil deins passiert ja eindeutig vor meinem.
Also ich finde, es passiert schon was Gewaltiges, nämlich, dass mein Buch wird aus der Sicht von der einen geschrieben und deins aus der Sicht der anderen. Wobei die eine und die andere mag sich jetzt fragen, wen meint er mit die eine oder andere? Also es gibt mehrere Protagonisten, damit fangen wir einfach mal an. Es ist eine kleine Familie, zwei Schwestern und eine Mutter. So, und... Die wohnen zusammen, weil die eine ist noch relativ klein und die andere fängt jetzt an zu studieren. Die Ältere fängt an zu studieren, das ist die Tilda. Und aus deren Sicht ist mein Buch geschrieben. Wir erfahren also ihre Geschichte und sie kämpft damit, das ist jetzt mal so der große Plot, ob sie die Familie verlassen kann, um nach Berlin zum Studieren zu gehen. Sie ist nämlich so eine Art Mathe-Genie. Also Mathematik fällt ihr super leicht und hat ihr Lehrer gesagt, sie soll doch unbedingt Mathe studieren. Und jetzt wird ihr... eine Professur angeboten in Berlin. Also ich glaube, was heißt es Professur? Nee, ist noch zu früh. Wir sind das eine Postdoc-Stelle oder wie?
Hat sie schon studiert oder was?
Ja, sie studiert gerade, sie studiert fertig und schreibt gerade ihre, wie heißt es, Bachelorarbeit. Und wenn die fertig ist, dann muss sie sich entscheiden, weil ihr Prof hat ihr angeboten, eine Doktorandenstelle.
Ja, das ist, glaube ich, eine Doktorandenstelle.
In Berlin.
Also dann hat sie sich einen Master gemacht, weil ein Doktor direkt auf einen Bachelor... ungewöhnlich. Ich glaube, das geht gar nicht.
Ich komme mit diesem neumodischen Schnickschnack nicht mehr klar. Also auf jeden Fall ist das so die große Entscheidung. Und das Krasse daran, warum das eine krasse Entscheidung ist, weil jeder würde sagen, hey, warum ist es so schlimm, nach Berlin zu ziehen? Dann muss sie ihre kleine Schwester, die ist, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, so 10 oder so, die muss sie dann nämlich mit der Mutter allein lassen. Jetzt müsstest du fragen, was ist denn daran so schlimm?
Was ist denn daran so schlimm?
Oh, das möchte ich dir gerne verraten. Die Mutter ist nämlich Alkoholikerin und Tilda ist quasi die, die das Ganze am Laufen hält. Also die sich um die Mutter kümmert, wenn sie ihre Aussätze hat und die sich um die kleine Schwester kümmert. Und jetzt möchte ich dir eine ganz andere Frage stellen. Was verbindest du mit Freibad?
Also Freunde treffen, schwimmen, Eis essen, ja, chillen eigentlich.
Okay, und hast du so ganz typische Gerüche? ganz typische Gerüche. Fürs
Pommes und Chlor. Mein Problem war so immer so ein bisschen, ich bin ein bisschen allergisch auf Chlor. Wenn zu viel drin ist, dann fängt es mich total an zu jucken.
In den Pommes?
Ja, in den Pommes, genau. Wenn ich mich in den Pommes gewälzt habe, im Freibad, auf dem Handtuch, dann...
Dann hast du ein Chlorproblem.
Ja, genau. Und ja. Außerdem stinkt es eigentlich nur so krass nach Chlor, wenn zu viele Menschen ins Becken gemacht haben.
Ist das eine direkte Verbindung oder ist das eine Vermutung?
Nee, das ist, glaube ich, so.
Ja? Mhm. Kippen die da mehr Chlor rein oder...
Nee, ich glaube, das reagiert dann und dann fängt es mehr an nach Chlor. Ja, das ist jetzt gefährliches chemisches Halbwissen.
Halbgoogeln.
Ja.
Ich fand, weil genau das ist ja dieser ganz klassische Geruch von Fritten. Also ich finde ja, Freibadfritten sind nochmal so eine ganz eigene Spezie. Ich habe letztens übertrieben, vor 3 Jahren, in Karlsruhe, als ich da an der Uni war, da war es mörderheiß und da bin ich in Karlsruhe ins Freibad gegangen. Und da habe ich mal wieder ein Schälchen, man kriegt die ja dann noch wirklich diesen geilen Schälchen.
Wahnsinn.
Ein Schälchen, ich nenne sie Freibadfritten gegessen. Und ich finde, was die besonders auszeichnet, ist, dass die erstens immer viel zu stark gesalzen sind. Immer. Und immer...
Damit du dir auch noch einen Drink kaufst, ist ja klar. Ja,
natürlich, klar. Habe ich natürlich auch gemacht. Und sie sind immer ein bisschen zu fettig. Also so ein bisschen drüber. Und haben zu viel Fett aufgesaugt. Aber ich finde, wenn sie das nicht hätten, wären es nicht die klassischen Freibadfritten. Warum erzähle ich das alles?
Ja, warum erzählst du das? Weil dein Buch 22 Bahnen heißt und es um Schwimmen geht?
Richtig. Und ich bei ganz vielen Sachen, die sie so beschrieben hat, also die Tilda geht jeden Tag, wenn es irgendwie möglich ist, schwimmen und schwimmt immer diese 22 Bahnen. Und lernt dabei natürlich auch die ein oder andere Gästin in dem Freibad kennen, die da immer sind. Wer ist immer in Freibädern? Bei jedem Wetter und bei jeder Jahreszeit, Tageszeit, wenn es irgendwie geht. Alte Damen.
Ich wollte gerade sagen, als ich an der Uni gearbeitet habe, die Sekretärin, die war Stammgast und in Karlsruhe gibt es so ein Sonnenbad und es wird mit der Abwärme von einem Kraftwerk geheizt. Heißt, das hat, glaube ich, auch im Winter offen und das ist immer warm. Also wenn du da schwimmen gehen willst, kannst du das ganze Jahr durch schwimmen gehen. Und die war so braun, so hautkrebsverdächtig, unbelievable.
Ja, und so eine gibt es bei mir auch. Hm. Die sitzt immer, ich weiß nicht, wer die ist, glaube ich, Ursula oder so ähnlich, keine Ahnung, auf jeden Fall ist es eine ältere Dame, die sitzt immer an derselben Stelle da und mit der unterhält sich Tilda hier und da mal und die weiß immer alles, weil die natürlich die ganze Zeit am Beobachten dran ist, wie man im Ruhrpott sagen würde und beobachtet natürlich auch, dass Tilda natürlich auch einen anderen Typen da sieht, weil ich meine, jedes Buch braucht eine Liebesgeschichte im Grunde und sie lernt da, also das ist jemand, den sie eigentlich schon kennt, es gibt eine kleine traurige Geschichte, die dahinter steckt, die verrate ich jetzt nicht. Und der Typ auf jeden Fall, der geht auch regelmäßig schwimmen. Und das ist so ein Mörderschwimmer. Die kennt man auch noch, oder? Die gab es immer.
Ja, das stimmt.
So ein Typ, der mit so einem V-mäßigen
Kreuz
so duck, 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 duck an den Rand und dann mit so einem 3 Tropfen Spritzen aus dem Wasser, wenn er eintaucht. Oder sie, es war, glaube ich, egal, die konntest du eh nicht wirklich auseinanderhalten. Und dann sind die aber so, ohne sich durch irgendwelche Leute, die da sonst schwimmen, haben die ihre Bahnen gezogen, wo du dann immer denkst, so, oh Gott, ey, wie kann man denn so schnell schwimmen? Und dann machen die dann eine Stunde und komischerweise gehen alle immer auf Seite. Also nicht gehen, sondern schwimmen immer so auf Seite, wenn die kommen. Und dann ziehen die das durch, gehen aus dem Wasser, gehen duschen und kommen dann fast immer in einem Hoodie und in Adiletten raus. Gab's die bei euch auch?
Ich glaube, so oft war ich nicht im Schwimmbad, dass ich sagen könnte, da gab es die klassischen Typen. Es gab einen, der hat auch immer Bademodenwerbung bei dem lokalen Sportgeschäft gemacht, wo der echt dachte, so,
er hat den. Bei Sportmüller. Hat er.
Sporthug war das.
Bei Kuschelhug.
Ja, und die Bilder sind dann auch im Schaufenster gewesen und du hast nur gedacht, so, weil es war noch die Zeit von den Speedos. Hier die alte weiße
Menschen. Alte weiße Badehose.
Ja, alte weiße Badehosen. Alte weiße Männer in kleinen Badehosen. Oh. Das war noch die kleine Badehosenzeit.
Die kleine, ja,
Speedo.
Ich kann mich erinnern. Ja. Wie hieß denn nochmal Kappa? Gab es da auch so eine Marke, oder?
Ja. Aber Arena waren, glaube ich, ganz groß für Bahnen, für Bademoden. Ja,
Arena.
Ja. Ich hatte ja auch meine Schwimmerzeit jetzt, wo du sagst. Ich war mal kurz Mitglied beim DLRG.
Ich auch. Ich hab
da hatte ich nämlich einen Arena-Badeanzug.
Ich habe ja mit dem Chris hier gegrüßt an dieser Stelle. Chris Holzwart, kann ich hier mal sagen, weil der ist Musiker unter dem Namen
Toolbox.
Toolbox. Kann ich jedem nur empfehlen, mal einmal bei Spotify oder einem anderen Streamingdienst mal reinzuhören. Macht richtig gute Musik. Mit dem habe ich meine Sendung gehabt in Karlsruhe am Campusradio und da hat.
Stimmt, direkt
hat er, außen. Da hat er nämlich, da haben wir eine Show direkt aus dem Karlsruher Freibad gemacht. Und das war sehr lustig, weil da gab es ein, die haben ja ein Wellenbad. Und da gab es.
Im Freibad, sensationell.
Ja, unglaublich gut. Kann nur empfehlen, da mal hinzugehen, wer in Karlsruhe oder Umgebung wohnt. Das Rheinschwimmbad ist das, ne?
Rheinstrandbad.
Rheinstrandbad. Und da hatten wir die angefragt, ob wir da eine Show aufnehmen dürfen. Und dann haben wir verschiedene Leute interviewt, unter anderem
den von Wellen-DJ.
Hochverehrten Wellen-DJ. Und dazu muss man wissen, wenn man in dem Schwimmbad ist, also in diesem Wellenbad, das ist ja so ein Bad, was so langsam runtergeht. Und dann kommen die Wellen ja von der tiefen Seite. Und dann steht oben dieser Wellen-DJ an einem Pult. Also es sieht wirklich so aus, als würde der da an so einem Pult mit ganz vielen Knöpfen drehen. Da sind auch ganz viele Knöpfe, aber der drückt nur auf einen einzigen. Und dann haben wir, Chris wollte immer mal den interviewen, das hat er dann auch gemacht, während ich dann schwimmen gegangen bin und war ganz enttäuscht, dass der eigentlich nur auf einen Knopf drückt und dann geht das halt los und dann drückt er nochmal drauf und dann hört es auf, weil ja, er dachte, der könnte da wirklich die Wellen so, jetzt aber mal richtig hier nochmal für 5 Euro nochmal hohe Wellen und jetzt machen wir die langen Wellen und so und das war aber gar nicht so. Der hat einfach nur auf Play und quasi auf
ja, aber der Typ war ja sensationell. Also es ging ja darum, dass die meisten Bademeister und Bademeisterinnen, ich will nicht sagen, sich geschämt haben, die Ansagen zu machen, weil die müssen ja immer so, in 5 Minuten kommt die nächste Welle und ja, bitte passen Sie Nichtschwimmer aus dem Becken, bla bla. Also irgendwas moderiert der ja immer an und der hat's genossen. Und viel lustiger fand ich auch immer, wenn man den dann außerhalb des Schwimmbads, der hat echt so ein Fame in Karlsruhe, der Typ.
Stimmt, der auf Partys und ja, auch in Clubs. Und wir haben ihn auch mal wieder getroffen.
Ja, aber wir haben ihn in der Sauna getroffen.
In der Sauna, der war nämlich dann, im Winter
ist
hat
er, ja klar, der ist Bademeister.
In den Thermen gearbeitet, als Bademeister, ja.
Okay, zurück zu Viktor. Genau.
Nee, da wollte ich noch ganz kurz erzählen, da hat nämlich der Chris damals seinen Freischwimmer gemacht. Und das war wirklich sehr, sehr, sehr lustig, weil er ist da mit den ganzen Kleinen in das Nichtschwimmerbecken und musste da halt 1,20 Meter tief tauchen, musste eine Bahn querschwimmen und musste sich fragen, dem knallharten Fragen des DLRG-Typen. Deswegen komme ich drauf, weil
ja, stimmt,
da waren zwei ältere
oh
Damen
Gott.
Und ein alter Opa von der DLRG, die dieses Zeichen abgenommen haben. Und ich musste am allermeisten lachen über die Frage, was darf man, also du musstest 10 Sachen sagen, die du nicht machen darfst oder auf die du achten musst, wenn du ins Schwimmbad gehst. Wenn du schwimmen gehst, genau. Also 10 Sachen,
wenn du schwimmen gehst.
Wenn du schwimmen gehst. Und das war dann so die ersten Mal natürlich klar, nicht mit vollem Magen und gucken, ob einer schwimmt und so. Und eine war, den Schifffahrtsverkehr beachten. Und das fand ich, als habe ich die dann gefragt, wie viele Schiffe denn im Nichtschwimmerbecken normalerweise so an gewöhnlichen Wochentag auftauchen. Und dann ist der nämlich erstmal aufgefallen, wie unglaublich unsinnig diese Frage ist, wenn du am Nichtschwimmerbecken stehst. Aber die meinen natürlich auch,
ja,
wenn
das
du normal...
Musst du, ja, das musst du ja machen, wenn du irgendwie Bodensee und Rhein. Früher durfte man auch im Rhein schwimmen, also ganz früher. Und da fahren ja die krassen Containerschiffe vorbei. Also das ist ganz cool am Rheinstrandbad, weil das Bad selber liegt direkt am Rhein. Und wenn man da auf der Liegewiese weiter hinten liegt, dann fahren da echt die fetten Schiffe vorbei. Und früher konnte man oder ich glaube, sollst nicht mehr oder darfst nicht mehr, weiß es nicht genau. Da musst du dann schon auf die Schiffe achten. Ja. Aber im Nichtschwimmerbecken ist die Gefahr, glaube ich, relativ gering.
Aber an der Stelle Warnung an alle. Vielleicht können wir jetzt noch dazu beitragen, dem einen oder anderen das Leben zu retten. Wenn ihr am Rheinufer zum Beispiel steht, ich habe das mal erlebt, und es kommt ein großes Tankerschiff oder irgendein Transportschiff, also so ein richtiges dickes Ding, und ihr steht, ihr seht das von links kommen und ihr steht noch bis zu den Knöcheln im Wasser, wenn der an euch vorbeifährt, nach etwa einer halben Minute kann es sein, dass ihr bis zur Hüfte im Wasser steht. Ich habe das mal erlebt, als wir da in Köln-Poll an den Rheinwiesen haben wir mal gegrillt und dann stand ich im Wasser, dann kam so ein Schiff und wirklich das Wasser zog so kurz weg. Also wie ein Tsunami. Und ich stand wirklich 30 Sekunden später bis zum Bauchnabel im Wasser. Also das darf man, wenn das jetzt ein kleines Kind daneben gestanden hätte, das hätte echt Probleme gekriegt. Deswegen, bitte, Leute, wenn ihr an Flüssen seid und da kommen große Schiffe, ich meine jetzt große Schiffe, holt die Kinder aus dem Wasser und passt auf jeden Fall höllisch auf, weil der Tidenhub durch so ein Schiff, der ist gewaltig. So. Haben wir unseren...
Ja, Bildungsauftrag erfüllt, den wir gar nicht haben. Zurück zu Viktor.
Genau, zurück zu Viktor. Viktor, der Bordsteward Viktor. Nein, also Viktor ist, der taucht da auf. wie gesagt, die Geschichte, warum das so ein bisschen traurig ist, die verrate ich noch nicht, weil dann das wäre zu sehr gespoilert. Auf jeden Fall flüchtet sie dann irgendwann auch mit ihrer kleinen Schwester, wenn, als die Mutter wieder im Vollsuff ist, zu ihm. Oder beziehungsweise er nimmt die beiden mit, die freunden sich an. Und was dann so noch weiter passiert, das lassen wir jetzt mal offen, weil es ist einfach langweilig, wenn man schon alles weiß. Aber auf jeden Fall ist die ganze Geschichte, finde ich, auch wenn ich jetzt kein großer Fan von Elke Heidenreich bin, hat sie es sehr schön hinten drauf geschrieben. Ein sehr authentisches, sehr dichtes, sehr nahes Buch. Ich habe es wahnsinnig gerne gelesen. Das kann ich nur 100% bestätigen. Ich habe es super gerne gelesen, total verschlungen. Es ist sehr leicht zu lesen. Es liest sich gut weg. Ist jetzt aber auch nicht der Hammer-Roman, wo man denkt so, oh wow, wahnsinnig verschachtelt und so. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Und dagegen ist ja, finde ich, überhaupt nichts zu sagen.
Aber ich finde es ja interessant, weil ich habe das Gefühl, sie macht genau das. Also wenn man sich fragt, was haben jetzt wahrscheinlich diese beiden Bücher gemein oder warum hat sie so einen Erfolg oder so einen Fame, dann ist es eben nicht, das ist jetzt nicht die intellektuelle, verschachtelte, komplizierte, anspruchsvolle Geschichte, sondern eher, was ich würde sagen, die Protagonistinnen, die haben ja alle auch Probleme unterschiedlicher Art, mit der sie klarkommen müssen. Im Prinzip ist es so eine kleine Heldenreise, eine Heldenreise zu sich selber bei jedem von den Protagonistinnen.
Absolut, ja, absolut.
Und es ist halt einfach, manchmal hat man so das Gefühl, es ist schon fast so geschrieben wie gesprochen, ja. Also so wie sie dir wahrscheinlich die Geschichte erzählen würde, hat sie sie niedergeschrieben. Und deswegen so, ich finde, es ist sehr gut konsumierbar, ist jetzt aber nicht trashig oder so, sondern ich glaube, das Geheimnis ist, es ist einfach so, kann sich jeder so ein bisschen selber wiederfinden in Momenten oder in Zweifeln vielleicht. Und ist einfach nett. Die Protagonistinnen sind einem so nah. Also sie sind wahnsinnig sympathisch, finde ich.
Ich fand das Verhältnis der beiden Geschwister sehr nett. Also die geht ja jeden Tag schwimmen und ihre kleine Schwester kommt meistens auch mit, nicht immer, aber kommt oft mit. Und irgendwie dieses Verhältnis, was die beiden haben, dass sie jetzt, also die Ältere, so ein bisschen in die Mutterrolle reinrutscht, weil die Mutter halt meistens voll auf dem Sofa liegt. Dann bringt die dauernd irgendwelche Männer mit nach Hause, die dann 3 Wochen bleiben, 3 Monate bleiben, aber im Grunde dann auch wieder nur schlecht für die Mutter sind. Dann rappelt die sich mal wieder zusammen, dann geht's der wieder mal gut, dann kümmert sie sich mal wieder 3 Wochen, aber dann rutscht sie halt wieder ab. Also ich finde auch die ganze Diskussion, ob das muss oder nicht, ne, wurde ja, glaube ich, irgendwie drüber diskutiert, ob man jetzt unbedingt eine alkoholische Mutter haben muss. Wenn man denkt, ist eine Geschichte.
Das ist, ja, ob man drüber schreiben darf, wenn man irgendwie keine Berührungen hat mit alkoholkranken Menschen. Ich finde aber immer so das große Ding, so nicht jeder Arzt muss irgendwie jede Krankheit gehabt haben, um sie heilen zu können. Ja.
Also ich würde jetzt zum Beispiel auch von Herrn Fitzek nicht erwarten, dass er schon sehr, sehr viele Menschen auf sehr komische Art und Weise umgebracht hat.
Ja.
Oder von ähnlichen Leuten, von Andreas Gruber, dass er mit einem Holländer gut bekannt ist, der kifft und dauernd Migräne hat, aber Leute umbringen.
Also ich habe auch so das Gefühl, es gibt, ich will gar nicht so sagen Neid. Ich glaube, was ich an ihr total faszinierend finde, die kommt sehr selbstbewusst rüber. Die hat einen sehr netten Instagram-Kanal. Ich folge ihr auch auf Instagram, weil sie A, schöne ästhetische Bilder, nette Story postet, weil sie in jeder Stadt, wo sie Lesereise macht, erstmal die Leute begrüßt. Witzig ist auch, die hat ja immer so ein kleines Kuscheltier dabei, wo du denkst, so ja, die ist halt noch. Sie ist nicht mehr super jung, aber schon noch jung und wird eher so ein bisschen vorgeworfen, weil sie hat ja sich geäußert zu, sie hatte beide Bücher, waren auf der Bestsellerliste und haben quasi sich um Platz 1 gebettelt, more or less. Und dann hat sie sich halt gefragt oder einen Post gemacht, dass sie traurig ist, dass sie nicht für einen Buchpreis nominiert ist. Und dann sind die Leute da total abgegangen, wo ich dachte so, das ist doch einfach nur ehrlich. Ich meine, wenn ich 2 Bücher auf der Bestsellerliste habe, kann ich mich schon fragen, warum werde ich nicht nominiert und darf ich das nicht sagen, weil ich A, eine Frau bin, weil ich jung bin, weil ich wie auch immer. Also an sowas wird sich dann so ein bisschen.
Ich glaube, es ist die Frisur.
Ja, wahrscheinlich.
Das ist immer bei Front Cut oder gibt es einen tollen Namen, ist immer die Frisur. Das ist damit fällt man auf. Das ist dann ist man direkt zickig, glaube ich. Das haben wir übrigens gemeinsam. Also jetzt nicht zickig oder die Frisur. Caroline Wahl und wir beide haben was gemeinsam.
Was denn?
Ich finde es auch scheiße, dass wir nicht auf der Bestsellerliste, dass wir nicht für den Buchpreis nominiert sind.
Ja, finde ich auch scheiße. Ja,
also da, Caroline, wir sind Wir stehen da voll auf deiner Seite.
Ja.
Auch bei Podcasts. Also ich bin auch ein bisschen traurig, dass wir noch keinen Grimme Award für unseren Podcast gekriegt haben.
Ja.
Oder Nobelpreis oder ich weiß nicht.
Naja, wir waren aber auch nicht wirklich dicht dran, oder?
Aber wir waren schon auf der Shortlist vom Digamus Award mit einem Podcast.
Ja, das stimmt.
Und da sind wir nicht Erster geworden.
Aber wir waren auf der Short.
Das prangere ich an.
Ja, klar.
Und da waren wir auch mit zwei Werken auf der Longlist, einen auf der Shortlist und haben es nicht gewonnen.
Aber die Frage ist auch immer so, ich glaube, ich will ja nicht sagen, du musst noch besser vernetzt sein. Ich glaube, du musst auch dementsprechend präsent sein. Und bei so einer Buchentscheidung geht es sicherlich immer darum, einen diversen Durchschnitt zu repräsentieren. Also du brauchst immer in die Richtung eins, was weiß ich, Männer, Frauen, Ost, Süd, West, keine Ahnung, was alles abgebildet werden muss. Und so Jury-Sitzungen, da hatten wir es ja auch schon ein paar Mal drüber. Das ist ja,
ja.
Also ich glaube, bei sowas muss man gar nicht enttäuscht sein. Das ist wirklich, weiß ich nicht.
Ja. Caroline, wir stehen bei dir.
Weiter so.
Ja, weiter so. Das nächste Buch schafft Teil 3. Was mag es sein? 22 Bahnen. Das ist schon fast so eine Aufgabe, wie man es im Intelligenztest so. Vervollständige die Reihe. 22 Bahnen.
Windstärke 17.
Dann kommt jetzt auf jeden Fall
irgendwas 12, mit einer Zahl.
12 Uhr. 12 Grad. 12 Grad Wassertemperatur.
Geil. Wenn wir jetzt in England wären, könnten wir bestimmt Wetten drauf abschließen, wie der neue Titel von Caroline Wahl heißt. Aber sie hat ja, glaube ich, schon verkündet, ist kein nicht mehr aus dieser Reihe. Also vielleicht übernehme ich jetzt gerade mal mit.
Genau,
mit,
also ich kann ja quasi den Staffelstab oder den Schwimmreifen.
Schwimmring.
Den Schwimmring übergeben. Den
Schwimmflügelchen, den weiterreichen.
Den Chris im zweiten Versuch dann aus 1,20 Meter.
Scheiße, hast du auch diese ganzen Schwimmabzeichen gemacht?
Ich habe alle.
Alle?
Bis Gold.
Ja, ich auch.
Gold musste man, glaube ich, eine Stunde im Schwimmbad stehen. Nee, eine Stunde im freien Wasser, oder?
Das kann gar nicht sein. Das gab es bei uns nicht.
Gibt es eigentlich dieses ominöse Totenkopfabzeichen? Da wurde immer so gemunkelt. Also wenn du Gold hattest, gab es wohl anscheinend noch ein Abzeichen von der DLRG mit einem Totenkopf. Dafür musstest du aber in Wellen schwimmen oder sowas.
Das hat dir der Wellen-DJ zugeflüstert, oder was?
Nee, das war... Bei euch nicht?
Nee.
Das war das totale Gerücht bei uns damals. Das ist so, du musstest dafür aber so echt kruden Scheiß machen. So im Meer schwimmen und einen retten und bei Windstärke sowieso.
Ja, aber wahrscheinlich musst du dazu eben ans Meer. Oder zumindest mal, weiß ich nicht. Bei uns gab es ja noch nicht mehr. Gut, eine Stunde hätten wir fahren können an Bodensee, aber.
Also, wenn da draußen jetzt irgendwer von der DLRG uns hier hört und es gibt dieses ominöse Abzeichen, mir
wir
Bescheid
wollen's.
Sagen. Wir wollen es haben.
Wir machen es. Wir berichten.
Wir machen es. Wir berichten drüber und. Spenden dann auch meine alte Badehose zum Versteigern mit allen Abzeichen, wenn ich die noch irgendwo finde. Und der Erlös geht an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Für die mein Vater übrigens sein ganzes Leben lang gespendet hat. Und für die Schifffahrt, da gibt es noch Seenotrettungsschifffahrt.
Seenotretter, ja.
Ja, für die hat er auch immer gespendet. Hm. Weil er auf dem Weg auf Föhr am Internat war.
Oder
gut, aber ich wollte kurz den Staffelstab, den Ring, den
gib ihn weiter.
Die Speedo an dich weiterreichen. Und zwar kann ich so viel verraten, ich glaube, das kommt dann ja bei dir auch, dass sich Tilda nachher dafür entscheidet, nach Berlin zu gehen. Und das Studium, beziehungsweise nicht das Studium, sondern diese
Doktorandenstelle
anzunehmen. Und da geht es dann, glaube ich, jetzt bei dir weiter.
Ja. Also weißt du überhaupt, warum es Wind...
Das wäre ein guter Moment für Werbung gewesen.
Ja.
Also falls jemand hier mal Lust hat, Werbung bei uns zu schalten, wir hätten gerade einen schönen Moment gehabt.
Mhm.
Zum Beispiel für...
Pommes McCain oder so.
Wir
würden es bringen.
Oder die neuen Badehosen von Arena. Ich würde die auch tragen bei der Aufnahme. Jetzt hier.
Ja, klar. Ja. Wir würden es auch...
Hätte ich endlich mal eine Hose aufnehmen.
Oh. Weißt du denn, warum es Windstärke 17 heißt?
Gibt es die überhaupt?
Das ist die richtige Frage.
Ich habe ja einen Segelschein.
Dann müsstest du es eigentlich wissen.
Aber ist es nicht Beaufort?
Ja.
Ich kenne nur 10 Beaufort, ist glaube ich das Maximum.
Nee, 12 Beaufort.
12 Beaufort.
12 Beaufort ist das Maximum und irgendwie gab es früher mal, das kann man ja jetzt schon mal ein bisschen spoilern, diese Skala wurde runtergerankt. Also eine Zeit lang gab es Windstärke 17, also 17 Beaufort und das haben sie dann auf 12 runtergerankt.
Ach, Windstärke ist gar nicht die Einheit.
Wie meinst du?
Ich bin gerade Windstärke 17, da fehlt ja die Einheit. Also Windstärke ist 17 Beaufort.
Ja.
Das war gerade mein Denkfehler.
Ja.
Ja.
Ja, auf jeden Fall wurde es irgendwann zurück. Und das soll uns ja eigentlich nur sagen, wir sind ganz hart am Sturm. Also es ist einfach das Maximum. Das ist noch krasser als krass. Ja, ja. Ja, interessant finde ich so, ich wusste gar nicht, dass in 22 Bahnen, oder das war mir nicht so bewusst, dass quasi die Tilda dann noch so jung war. Und die Ida natürlich super jung, die kleine Schwester. Die Ida ist jetzt, glaube ich, so 18. Doch, sie ist auf jeden Fall schon volljährig. Ist ein ganz schöner Sprung, also sind ein paar Jahre vergangen. Die Tilda hat sie ja dann quasi allein gelassen mit der Mutter. Und dann geht natürlich diese Alkoholkrankheit geht weiter. Und die Ida hat sich ja dann natürlich verantwortlich gefühlt und hat natürlich sehr viele Dinge dann allein stemmen müssen in diesem Haushalt. Und der Start von dem Buch ist eigentlich, dass die Mutter gestorben ist. Und das ist relativ krass, weil man gar nicht genau weiß, warum, wie das gegangen ist. Und nur mitkriegt, dass Ida nicht auf die Beerdigung gegangen ist. Also die hat es irgendwie mental nicht gepackt, dahin zu gehen. Und dann sagt Tilda, komm zu mir nach Hamburg. Die wohnt in der Zwischenzeit in Hamburg und hat dort mit Viktor zusammen eine Familie, hat auch Zwillinge.
Oh, die und Nummer. Jetzt ist natürlich schon viel verraten.
Nee, ich verrate gar nicht so viel. Nee,
aber für das Buch, für mein Buch ist ja dann schon ein bisschen was verraten. Aber es ist spannend, ich finde es gut. Finde ich gut. Ja, also okay. Die haben eine Familie. Hätte ich jetzt aber auch, hätte ich gewettet.
Ja. Auf jeden Fall sagt Tilda, komm zu mir vorbei, wir kriegen das alles hin. So, die macht sich immer sehr viel Sorgen, dass Ida, ja, wie soll ich sagen, mental nicht auf der Höhe ist, dass es ihr einfach nicht gut geht, dass sie vielleicht
was
irgendwie...
Was jetzt, wenn man mit einer alkoholkranken Mutter alleine aufgewachsen ist, vielleicht auch gar nicht so weit weg ist?
Also, dass sie ihr auch schon ein paar Mal gesagt hat, lass dir doch helfen, und zwar auch professionell, und sie das aber so... schamhaft ein Stück weit ablehnt und denkt, sie schafft das schon alles und so weiter. Aber wie gesagt, die Mutter ist gestorben, sie ist nicht zu der Beerdigung, fühlt sich schlecht und folgt nicht dieser Einladung. Also sie ist so, sie will alles alleine schaffen. Also bekommt sie ein Zugticket von ihrer Schwester und soll nach Hamburg fahren. Und das, sie denkt so, sie kann jetzt nicht in dieses Familienglück rein, das die anderen haben. Danach fühlt sie sich überhaupt nicht. Und will möglichst weit weg und kauft sich einfach ein Ticket für Rügen. Und fährt dann nach Rügen, hat aber eigentlich überhaupt kein Geld, ist mit dem alten blauen Schalenkoffer ihrer Mutter, das letzte quasi Erinnerung an ihre Mutter oder Bindeglied, hat ein paar schöne Kleider von ihrer Mutter eingepackt und ist ab nach Rügen. Und kennt dort überhaupt niemand und weiß auch nicht, wie es weitergehen soll. Und da sind eben auch, sag ich mal, ich glaube, das bringt einem die Protagonistin auch so nahe. Dann stürzt sie sich halt in die Wellen, völlig verzweifelt, muss erstmal schwimmen, will irgendwie den Kopf freikriegen. Ich will nicht sagen, säuft halb ab, aber ja, und lernt dann halt so die Menschen auf der Insel kennen. Eins kommt zum anderen, ist ganz süß. Dann sitzt sie halt vor so einer Kneipe, die Knut gehört und die Robbe. Und dann fragt sie halt, ob sie da arbeiten kann und kommt sie zum Probearbeiten, lernt halt auch so ein paar Leute kennen und lernt dann auch die Frau von Knut kennen, die Marianne. Und am Anfang ist sie noch im Hostel und dann sagen die beiden, ja, komm zu uns. Und
bin adoptiert.
Na, sagen wir mal so, die haben auch eine Geschichte. Dann darf sie im alten Kinderzimmer von der Tochter von denen übernachten. Und
die ertrunken
ist. Sie will nicht, na, ich sag jetzt nichts. Also man muss ja auch schon noch das Buch lesen. Auf jeden Fall wird sie da total herzlich aufgenommen. Und dort gibt es dann auch noch Life, den sie kennenlernt.
Life is Life.
Auch ein Typ, der sehr viele Probleme hat, wo sie das Gefühl hat, so zwei Minus geben nicht unbedingt ein Plus. Vielleicht ziehen sie sich gegenseitig runter, erleben aber ganz schöne Momente. Und ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht zu viel spoilern über diese Liebesgeschichte, aber so, das ist ein sehr ambivalentes Spiel, wo auch der eine für den anderen immer der Anker sein kann. Und dann denkt man so, jetzt pendelt sich alles allmählich ein. Also sie nicht kommt drauf klar, aber sie fährt dann auch mal zu ihrer Schwester, hält es dort dann aber auch überhaupt nicht aus und flüchtet sofort wieder zurück nach Rügen und hat da so quasi eine heile Ersatzfamilie mit Marianne und Knut gefunden und eben diesen Life.
Dann spielt die Tilda keine große Rolle mehr.
Die Tilda spielt immer nur so am Rand als, ich sag mal, schlechtes Gewissen. Also die Hauptprotagonistin ist jetzt eindeutig Ida. Idas Geschichte und ihre Sichtweise auch, wie es früher war, wird erzählt. Und man hat schon immer diese Momente, die berichtet eben immer von diesen dieser schönen Zeit, wo sie mit ihrer Schwester im Schwimmbad war, wo sie geschwommen ist. Sie geht auch immer wieder schwimmen und sagt auch immer so, der Körper ist nicht stark genug, er muss stärker werden, schwimmt, schwimmt, schwimmt. Und ja, also, aber hat natürlich auch irgendwie diese Tiefen, weil sie das Gefühl hat, dadurch, dass sie nicht auf der Beerdigung war und auch wie ihre Mutter gestorben ist, dass sie die im Stich gelassen hat. Und das plagt sie halt total und da versucht sie halt drauf klarzukommen. Also es ist so sehr viele innere Zweifel, die aber jetzt, ich finde es null anstrengend, sondern super gut erzählt und auch, sag ich mal so ganz, das finde ich echt ganz fein erzählt, auch immer so dieses Wechselspiel. Eigentlich will sie zu ihrer Schwester, sie liebt ihre Schwester, dann erträgt sie das wieder nicht, dann hat sie vielleicht auch so Traurigkeit, sie nennt es immer den Wutklumpen in ihrem Bauch, der dann halt irgendwie, ja, Wutausbrüche bei ihr startet, wo sie dann halt so, ja, reagiert, wie sie es vielleicht gar nicht möchte und insofern finde ich das, ich will dann auch gar nicht mehr weiter spoilern, wie sich es dann hinten raus noch entwickelt. Auf jeden Fall, sage ich mal, ich verrate nicht mehr wie im Klappentext. Man denkt, auf Rügen ist dann alles gut, bis dann halt quasi der nächste
Gau kommt.
Bis dann der nächste Schlag in die Magengrube kommt. Und ja, aber das ist, glaube ich, auch das, wenn man es mal auf andere Lebenssituationen übertragen will, geht es ja darum, hinfallen, aufstehen.
Hat's
besser
jetzt,
machen.
Also bei mir ist ja 22 Bahnen, das ist ja das, was sie da, jedes Mal schwimmt sie diese 22 Bahnen. Was gibt's sowas bei Windstärke 17? Hat das auch irgendwie noch einen direkten Bezug?
Sie schwimmt schon viel, aber ich glaube, sie hat sich was anderes gesucht, was sie sich auch bei ihrer Schwester abgeschaut hat. Die Schwester ist immer, wenn es mit der Mutter eskaliert ist, mit ihr zusammen, also am Anfang allein und dann hat sie manchmal mitgenommen, in den Wald gegangen und hat geschrien. Und das macht sie relativ oft.
Aber es gibt jetzt nicht irgendwie, dass bei Windstärke 17 damals irgendwas passiert ist oder so. Weil hier 22 Bahnen ist ja ganz klar, das taucht im Buch ja genauso auf.
Ja, es gibt ja dann auch diesen Riesensturm, aber ich will jetzt nicht sagen, okay, was da passiert, weil dann würde ich wirklich
ich habe noch einen Vierzeiler.
Zu viel verraten. Ja, Vierzeiler?
Ja.
Tell me.
Zu Rügen. Ein altes Ehepaar auf Rügen, das lag in den letzten Zügen. In den ersten konnten sie nicht liegen. Die halten nicht auf Rügen. Komm, der ist gar nicht schlecht.
Ja, mega.
Habe ich, glaube ich, vor 100 Jahren bei irgendeiner Witzeshow mal gehört.
Und den hast du dir gemerkt?
Den habe ich mir gemerkt, ja.
Um ihn in dieser Show zu bringen?
Genau, ich habe gedacht, irgendwann in meinem Leben wird der Moment kommen, wo jemand Rügen sagt und dann kann ich sagen, Ehepaar auf Rügen.
Also ich weiß nur, dass ich war mit der Schulklasse mal auf Rügen. Da haben wir, das haben die damals irgendwie, das war die Ex-DDR-Fahrt, weil da war...
Ist Rügen Ex-DDR?
Ja.
Ah, ich war auf Jüst mit als Klassenfahrt.
Aber das war witzig, weil dann haben wir gemacht Berlin und dann Rügen und in Sassnitz waren wir noch. Und ja, keine Ahnung, es ist halt komplett eskaliert, weil die ja versucht haben, ehemalige Ostjugendliche und Westjugendliche zusammenzubringen. Und da war der Alkohol recht günstig. Und dann ist es, also...
Keine weiteren Fragen. Ey.
Keine weiteren Fragen, ja. Und ich meine, damals gab es noch 24 Fotos auf einem Film. Es wollte auch keiner wissen, was da passiert ist. Also es war wirklich interesting.
Ich habe mal...
Und Jahre später war ich noch mal mit dem Büro, für das ich gearbeitet habe, hatte ich Weihnachtsfeier in Sassnitz. Also das war Büro in Stuttgart, aber dann Weihnachtsfeier Sassnitz, weil dort das Ozeaneum, das riesige Meeresmuseum, eröffnet hat. Mega schön. Also wer mal dort ist, auch Sassnitz, super schön. Unbedingt besuchen. Und das war ziemlich cool, weil wir halt, die haben das extra für dieses Architekturbüro quasi eventfertig gemacht, sodass ein riesiger Tisch unter diesen über dir schwebenden Walen aufgebaut worden ist. Alles war so blau beleuchtet. Sehr, sehr geil. Das war richtig cool.
Kennst du noch diese Kameras, diese Einwegkameras, ja, mit denen man genau 24 Bilder, ja, oder 12 Bilder macht? Ja. Ich habe so eine mal gefunden im Skiurlaub.
Und? Hast du entwickeln lassen?
Ja. Ich dachte, es ist so ein genialer Krimi-Anfang eigentlich. Ich habe die entwickeln lassen und es waren Familienfotos drauf. Also eine Family, die anscheinend irgendwie, ja, es waren 8 Leute, also 2 Familien wahrscheinlich oder Opa, Oma mit Kindern, die dann auch wieder Kinder hatten, so, also auf jeden Fall eine größere, wahrscheinlich eine französische Familie. Und die haben halt ganz viele, also diese 10 Bilder oder 20, wie viel das waren, halt alle da irgendwie Opa im Schnee, Familie im Schnee und so. Nichts Dramatisches, aber es wäre natürlich irgendwie Also ich hätte es zum Beispiel, das ist mir dann schon ein paar Mal so durch den Kopf gegangen, ich glaube, ich muss mal ein Buch schreiben. Jetzt stell dir vor, du findest jetzt in Frankreich im Skiurlaub, findest du so eine Kamera?
Du weißt schon, dass jetzt irgendjemand ein Buch schreiben wird, ja, aufgrund dessen, was du jetzt erzählt, ja, hast. Sebastian Fitzek.
Ja, ich verklage ihn dann. Und wenn ich nur bekannt werde als der Sebastian Fitzek verklagt hat.
Weil der ja auch Rechtsanwalt ist.
Und weil er ganz viele Leute umgebracht haben soll. Mhm. Sonst, ja, glaube ich ihm das nämlich, ja, nicht mit, nee, den Geschichten. Das ist total unglaubwürdig. Und jetzt stell dir vor, dein Vater ist da drauf.
How spooky.
Ja.
Do it.
Weil mir ist es mal passiert und so habe ich so kam ich drauf. Ich war mal in Rom oder irgendwo in Italien, auf jeden Fall in einer Pizzeria.
Ach was.
Ja. Total ungewöhnlich.
Überraschend.
Aber das war so eine ganz klassische, so in so einer kleinen Ecke, irgendwie jetzt nichts Touristenmäßiges, sondern so eine, der hat aber auch ganz viele Bilder, wie man halt immer kennt, so mit den ganzen Größen, die natürlich alle bei ihm im Laden waren. Und auf einem saß ein Typ an einem Tisch hinter denen. Und der sah original aus wie mein Vater.
Ich schreibe darüber ein Buch, das könnte richtig, richtig geil, geiler Plot.
Ja, und ich habe mich so erschrocken.
Oder geiler Einstieg, Plot ist ja noch keiner da.
Guckst auf ein Schwarz-Weiß-Foto und siehst im Hintergrund, du kennst auch das Bild, wo meine Eltern, als sie ganz jung waren, an einem Tisch sitzen.
Ja.
So, und genau so saß der Typ da, dieselben Klamotten und sah aus wie mein Vater. Ich habe es mir dann genauer angeguckt, dann habe ich halt gemerkt, ist nicht mein Vater, definitiv nicht.
Mein Onkel?
Ja, das war ich. Mord? Aber ich habe mich echt total erschrocken. Weil das Bild war offensichtlich uralt, also mindestens aus den 40ern. Also da hätte mein Vater dann schon, da war er gerade geboren. Also er hätte es nicht sein können, außer er wäre ein Zeitenwander gewesen. Oder sowas. Ja, ich werde noch ein bisschen drauf rumdenken. Wie kam ich jetzt überhaupt drauf? Ach so, ja, du hast gesagt, auf einem Film waren damals nur 24 Fotos. Und ja, da fiel mir das wieder ein, dass ich dieses Ding da habe entwickeln lassen.
Also ich bin auf jeden Fall jetzt mega gespannt, was im dritten Roman passieren wird. Sie schreibt ja schon, hatte schon angekündigt, dass es damit nichts zu tun hat. Ich glaube, die Leute mögen Ida und Tilda und Ida.
Ja, also ich bin sehr gespannt, was im zweiten Teil
passiert. Ich hatte ja erwartet, dass es jetzt aus Sicht der Mutter geschrieben ist. Das wäre halt ultra krass.
Ja, vielleicht der dritte Teil als Pre. Warum die überhaupt Alkoholikerin geworden,
ja,
ist. Sie hat ein Foto entdeckt.
Ah.
Also Caroline, die Idee kannst du nehmen.
Ja, du darfst. Ja.
Ja, du darfst. Wir geben.
Komm dann mal gerne zu uns im Podcast.
5% wären für uns als Spende völlig in Ordnung.
Ja.
Dann können wir uns nämlich noch mehr Bücher leisten.
Ja, krass. Ihr 22 Bahnen wird jetzt auch verfilmt, gell?
Oh, mit Matthias Schweighöfer als Viktor.
Ja, bestimmt. Nee, ich glaube, die stehen schon fest. Die Schauspielerinnen stehen schon fest.
Ah, du hast das Buch ja gar nicht gelesen.
Ich habe das Buch nicht gelesen.
Also wen würdest du als Tilda nehmen?
Jetzt muss ich eine Kinderschauspielerin nehmen.
Du müsstest, ja, das ist natürlich blöd. Also, aber wenn jetzt dein Buch verfilmt würde, wen würdest du als Ida besetzen?
Keine Ahnung. Ich glaube, ich kenne keine 18-jährigen Schauspielerinnen, Deutsche, die ich momentan jetzt auf dem Schirm hätte. Liebe ist Jella Hase, aber die passt da nicht wirklich rein.
Erinnerst du dich noch an die Systemsprengerin?
Ja.
Die hätte ich für die Ida genommen.
Oh, ja, gute Idee.
Ich weiß leider jetzt nicht gerade nicht, wie die heißt.
Ja.
Und Viktor wäre für mich so ein Typ wie der aus Fuck You Goethe, der so ein bisschen durchgeknallt und nachher Künstler wird. Der von
der so ein bisschen dämlich.
Der von Gröben, von Bülow.
Ja.
Den hätte ich da im Kopf.
Nur nicht so dämlich.
Nicht so dämlich, aber der kann ja auch
anders spielen. Ja.
Und Matthias Schweighöfer als Bademeister. Wieso habe ich den jetzt als Bademeister im Kopf? Irgendeinen Film hat der doch gemacht, ne?
Ja, wie hieß das denn, das mit den Schwimmerinnen, diese True Story, die da verfilmt worden ist?
Oder afghanischen Schwimmerinnen, war das das?
Ja, ja. Ich glaube, aus Syrien sind die gekommen. Ja.
Ah, die
Geflüchteten.
Unter dieser Flagge dann bei Olympia mitgemacht haben.
Ja, glaube ich, als eine als der ersten Refugee-Team.
Ja. Ja, genau, stimmt, da war der Schweighöfer.
Das verlinken wir auch, super Film.
Ja, wobei Schweighöfer hat mir. Der größte Film mit Schweighöfer aus den letzten Jahren fand ich immer auch dieser Zombie-Film, wo er den.
Dieter? Oder?
Hieß Wilhelm der Walter, wo er da dieser Panzerknacker ist. Ach, großartig.
Ja, jetzt nicht so konfus, sonst kommt keiner mehr mit.
Ja, also, nee, ich glaube, wir sind auch soweit durch. Also, ich habe nichts mehr zu sagen.
Ich wollte noch irgendwas sagen. Also ich würde sagen, wenn hier, also ich kann jetzt noch gegen Elke Heidenreich anstinken.
Oh.
Nämlich Benedict Wells, den wir ja auch schon vorgestellt haben, ja, im Podcast, hat über 22 Bahnen geschrieben. Also eigentlich über dein Buch, aber das steht auf meinem Buch. Caroline Wahl findet das Besondere im Alltäglichen und das Tröstliche im Schmerzvollen.
Ich lese dir jetzt meinen ersten Satz vor, weil der ist echt großartig. Das ist nämlich eine coole Challenge, die ihr macht. Hafermilch, Mandelmilch, Cashewmus, tiefgefrorene Himbeeren, Hummus, Köln-Haferflocken, Chiasamen, Bananen, Dinkelnudeln, Avocado, Avocado, Avocado. Ich spiele. Ich darf nicht hochschauen. Circa 30, männlich, schlaksig, rahmenlose Brille, Levis-Shirt, rate ich, sage 30,72 Euro. Schaue endlich hoch und als ich den Levis-Schriftzug sehe, ist das ziemlich cool und vielleicht sogar der bisherige Höhepunkt meines Tages. Das macht sie immer. Sie arbeitet nämlich an der Supermarktkasse und guckt immer nur, was die Leute aufs Band legen, um dann
geil
zu raten,
was das für ein. Das ist mega. Ich muss ja sagen, dass ich im Supermarkt auch mega gern den Leuten, also ich würde immer Fremdshoppen.
Fremdshoppen, ja.
Was die auf dem Band haben, was ich davon auch nehmen würde. Und das finde ich bei Klamotten ähnlich. Wenn ich würde, glaube ich, am liebsten in der Stadt einfach sagen, ich will dein Shirt, ich will dein anstatt shoppen zu gehen. Wird nicht mehr lang dauern, dann scannt man die einfach ab und kriegt dann die Ansage.
Okay, jetzt noch
mein erster Satz. Mit meinem MacBook im Rucksack, meinen Lieblingsklamotten in Mamas marineblauen Hartschalenkoffer, AirPods in den Ohren und den gefalteten Kündigungen in der Bauchtasche trete ich aus dem Haus in der Fröhlichstraße 37, das nicht mehr mein Zuhause ist.
In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Wir wünschen euch alles Gute. Verwählt euch nicht, wenn es jetzt wieder im nächsten Jahr mit der Wahl weitergeht. Wir müssen jetzt wieder schließen mit der Wahl.
Ja.
Und wenn ihr Bock habt, die Bücher von Caroline Wahl zu lesen, dann besorgt euch die am besten über unsere Affiliate-Links. Die führen euch auf Genial Lokal. Da könnt ihr die Bücher bestellen zu eurem Lieblingsbuchhändler, Buchhändlerin, die da abholen. Kostet genauso viel wie sonst auch. Sind auch über Nacht da. Das fand ich jetzt übrigens mal eine ganz spannende Diskussion. Hat die mir auf der Buchmesse, meinte jemand zu mir, ja, Genial Lokal, das würde er ja nicht machen. Da müsste er ja so lange auf die Bücher warten.
Aber das stimmt.
Also bei mir stimmt es nicht.
Ja, aber es gibt manche Sachbücher oder so, die bekommen die nicht so schnell. Ich sag mal, in 99% der Fälle ja. Also Caroline Wahl ist auf jeden Fall verfügbar. Wahrscheinlich ist es sowieso schon in eurer Buchhandlung.
Also ich habe noch kein Buch, also jetzt Sachbücher kann ich nichts zu sagen. Wenn es eine wissenschaftliche Abhandlung ist von Walter von der Vogelweide von 1734, dann vielleicht nicht. Aber also ich habe jetzt alle Bücher, die ich heute bestellt habe, waren am nächsten Tag, spätestens am übernächsten, beim Bücken meiner Buchhandlung, meines Vertrauens. Und deswegen kann ich das Argument, dass dieser große Händler da schneller wäre.
Ja, ich glaube, das Problem war, es ging um Planet-Centered Innovation, wo wir ja in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge haben wir ja mit Steffen Ehrath gesprochen. Der hat ein Sachbuch rausgebracht und das kriegt man bei Amazon innerhalb von einem Tag und bei Genial Lokal muss man 2 Wochen warten. Das war aber jetzt, glaube ich, einfach, weil es ein kleiner Verlag ist und weil es eine Sondergeschichte ist. Ich sag mal, die Standardbücher, die wir vorstellen, die sind schneller zu haben.
Also macht es, dann haben wir ein bisschen was davon. Euch kostet es nichts mehr und wir können uns noch mehr Bücher leisten. Und dann wünschen wir euch jetzt
frohe Weihnachten.
Oh Gott, ja, es ist schon soweit, ne?
Ja, also es ist nicht mehr lang, es sind ja, glaube ich, nur noch 5 Wochen bis Weihnachten. Und crazy finde ich ja, also ich habe mich an Lebkuchen, habe ich mich ja schon satt gefressen.
Das kann ich bestätigen. Und wir können noch kurz teasen auf unsere letzte Live-Show in diesem Jahr, die nämlich stattfinden wird am 16. Dezember in Overath.
In der Buchhandlung Bücken.
Beim Alex in der Buchhandlung Bücken.
Und für alle, die einfach ein bisschen früher schon ihre Bücher kaufen wollen, ich würde sagen, mit Caroline Wahl macht ihr definitiv alles richtig.
Ja, und schreibt gerne auch einen Brief an die deutsche Behörde zur Vergabe des Deutschen Literaturpreises.
Ja, beschwert euch.
Und beschwert euch.
Ja.
Auch gerne, warum wir nichts gewinnen.
Ja.
Beim Katasteramt.
Ach was,
Podcast.
Es stimmt einfach nächstes Mal für uns ab. Insofern genau. Macht's gut und wir gehen jetzt erstmal an den Strand, oder?
Wir gehen an den Strand und gucken, was bei Windstärke, wie viel der 22 Bahnen wir bei Windstärke 17 im Meer unserer Wahl schaffen. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss. Schuss
vorm Buch.